Kompass on Air. Wir machen aus Schallwellen Informationen.
Seit Anfang 2024 sind österreichische Kryptoplattformen verpflichtet, die Kapitalertragssteuer direkt einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen. Viele Anleger sind daraufhin auf ausländische Kryptobörsen ausgewichen. Steuerfrei sind diese Gewinne trotzdem nicht. Mit dem neuen Kryptomeldepflichtgesetz soll sich das jetzt ändern. Wie funktioniert der Datenaustausch zwischen Unternehmen und Behörden in der Praxis? Und was bedeutet das alles für Anleger, Steuerberater und auch für Österreich als Krypto-Hotspot? Darüber sprechen wir in der heutigen Folge von Kompass on Air mit Florian Wimmer, Geschäftsführer von Blockpit, und Georg Bramshuber, Geschäftsführer von Validvent. Schön, dass ihr heute da seid.
Ja, danke für die Einladung.
Ebenso, danke sehr.
Ja, bevor wir gleich tief eintauchen, Florian, wo stehen wir denn gerade in Österreich? Sind wir da noch im Aufräummodus bezüglich Kryptobesteuerung oder sind wir da schon mitten in der Normalität?
Normalität würde ich jetzt nicht nennen. Wir sind ja tatsächlich vorgeprescht in Österreich. Wir sind ja auch eines der wenigen und ersten Länder, die auch ein Steuergesetz im Zusammenhang mit Krypto erlassen haben. Das ging schnell, das war nicht ganz zu Ende gedacht. Das ist ja natürlich auch ein Space, der sich laufend weiterentwickelt. Und es gibt da sicher noch einige Lücken, die man schließen muss, einige Sachen, die einfach klargestellt werden müssen, wie das jetzt zur Anwendung kommt. Aber ich würde schon sagen, wir haben einen gewissen Vorsprung, wenn man es international ansieht, was einfach die Klarheit auch der steuerlichen Richtlinien anbelangt.
Georg, Österreich gilt ja so steuerlich als kryptofreundlicher als manch andere Länder. Woran kann das liegen?
Also steuerlich betrachtet sicher mal aufgrund der ökosozialen Steuerreform, die eigentlich Krypto in der Form das erste Mal auch positiv rechtlich normiert. Also natürlich, wie der Florian richtigerweise sagt, gibt es viele Themen, die wir immer noch im Detail diskutieren müssen und die unklar sind und deswegen vielleicht Krypto noch nicht zum Normalfall geworden ist, aber im internationalen Vergleich steht Österreich wirklich spitze da, weil einfach auch wirklich auf Gesetzesebene und nicht nur auf Erlassebene durch die Finanzverwaltung klare Regeln bestehen und die auch im Besteuerungsvergleich mit anderen Anlagenformen besonders attraktiv behandelt werden. Und das macht natürlich summa summarum Österreich natürlich extrem kryptofreundlich, in dem Sinne, dass es natürlich für alle Beteiligten, insbesondere für die Investoren, natürlich Standort bzw. Rechtssicherheit gibt, was die Besteuerung von Kryptowährungen angeht.
Wie schaut es da mit unserem Nachbar Deutschland aus? Gibt es irgendwelche Unterschiede?
Naja, also salopp formuliert könnte man sagen, dass in Deutschland sieht man das Ergebnis, hätte Österreich 2021, 2022 nicht gehandelt. Also im Prinzip hatte ja Österreich ja bis zur ökosozialen Steuerreform, im Prinzip der Steuerreform für Kryptowährungen, im Prinzip ja die gleiche Rechtslage wie Deutschland nach wie vor heute, nämlich im Prinzip keine gesetzliche Klarstellung für Kryptowährungen. Und das führt natürlich in der Praxis zu allen möglichen Unwägbarkeiten. Wenn man jetzt den direkten Besteuerungsvergleich oder Belastungsvergleich auch mit Deutschland zieht, dann ist es natürlich nach wie vor so, das ist auch die alte österreichische Rechtslage, bei einer Haltefrist von einem Jahr natürlich die Besteuerung vollkommen im Prinzip ausfällt, also die Einkünfte nicht steuerbar sind. Und das ist natürlich gerade in einem Land wie Deutschland natürlich schon einigermaßen bemerkenswert, dass man tatsächlich bei Holdings, also Long-Term-Holdings, also länger als ein Jahr, eine effektive Besteuerung von 0% erreicht. Allerdings mit großen Abschlägen in der Praxis, was insbesondere laufende Einkünfte angeht, was natürlich die verpflichtende Realisierung bei jedem Tausch bzw. bei jedem Swap, bei jeder Bewegung und Chain, bei jeder Positionswechsel angeht, also im Prinzip der Tauschgrundsatz und viele weitere Themen, auch zum Beispiel die Zuflussfiktion bei laufenden Einkünften. All das haben wir in der Form nicht in Österreich durch eine klare gesetzliche Regelung und durch die klare Überführung der Kryptowährungsbesteuerung in die Kapitalvermögensbesteuerung. Und da muss man einfach diesen Vergleich ziehen. In Deutschland ist das Haben bei den 0% bei Long-Term-Holdings und überall anders ist das Haben, salopp formuliert, in Österreich.
Ich habe schon so ein bisschen rausgehört, Österreich wird immer mehr zum Krypto-Hotspot Europas. Florian, geht es da jetzt weiter aufwärts? Siehst du jetzt gerade auch mit den neuen Regulierungen eine Wachstumsbremse? Wie geht es da weiter?
Also es hat, glaube ich, nichts mit der Steuer zu tun, sondern vielmehr jetzt mit der Mikroregulierung und auch, ich würde mal sagen, der Kompetenz der Finanzmarktaufsicht, die wir in Österreich haben, die sich einfach kristallisiert hat als sehr klar, sehr effektiv, stellen die richtigen Fragen. Man kommt, wenn man alles richtig macht, ziemlich schnell an seine Lizenz. Das hat man jetzt gesehen mit Bybit, einer der größten Börsen, die eben in Österreich ziemlich im Rekordtempo die Mika-Lizenz bekommen haben. Und das zieht jetzt viele internationale Player an. Jetzt sagen, wenn ich Mika mache, dann warum nicht in Wien, ja, bei der FMA? Hat sich gezeigt, das funktioniert ganz gut. Und das ist natürlich schon eine Chance für uns, da einfach Player reinzuholen, die Arbeitsplätze schaffen, die Steuern zahlen Und natürlich im Endeffekt dann sich zu etablieren als Hotspot, wenn in Europa was passiert, dann ist es Wien das Zentrum von Europa. Mhm. Und ich sehe da schon wirklich, wenn man es richtig nutzt, eine große Chance für den Wirtschaftsstandort.
Mhm. Also internationale Player sind keine Konkurrenz für uns.
Eine Konkurrenz ist natürlich immer da, ja, ist auch gesund, ist natürlich eine Konkurrenz für österreichische Unternehmen, die schon da sind, beziehungsweise generell europäische Unternehmen für den Markt. Mika erlaubte jetzt, dass einfach jeder mit einer Lizenz 27 Länder bespielen kann. Das war vorher nicht so. Da hatten natürlich dann die lokalen Player einfach auch ein bisschen den Vorsprung, weil sie haben sich um diesen Markt schon früher gekümmert. Jetzt ist es ein bisschen leichter, großflächig reinzukommen. Aber Konkurrenz ist ja nicht immer schlecht. Gerade für den Endkonsumenten belebt es ja das Ganze. Es gibt bessere Angebote und man muss auch immer laufend innovativ sein, um zu halten. Also ich glaube, man kann es nicht allgemein sagen, für die einen ist es gut, für die anderen ist es schlecht, aber ich glaube, der Konsument im Endeffekt ist der dann profitiert davon.
Georg, wie siehst du das im Vergleich zum internationalen Wettbewerb? Was hast du da?
Also die Ausgangslage ist ja eindeutig ja schon die, dass ja bis vor kurzem, also vor Mika, der Markt ja gänzlich, salopp formuliert, unreguliert war, jetzt abgesehen vom Geldwäscheregime. Das heißt, eigentlich ist ja das im Prinzip ja das vergleichsbar jener, dass ja jetzt wir im Prinzip das erste Mal ja eigentlich ja die Stunde null de facto haben und dass jetzt ja eigentlich sich alle Marktteilnehmer so richtig im Prinzip bereit machen, den Markt zu arbeiten. Und da sehe ich es jetzt zunächst einmal aus Kunden- oder Investorenperspektive, aus unserer Perspektive genau gleich wieder Florian. Da ist einfach der Wettbewerb da und der Wettbewerb ist ja in diesem Sektor ja nicht nur bei den Dienstleistern, sondern eigentlich stehen ja die Dienstleister ja auch im Wettbewerb zu all dem, was wir unter Decentralized Finance verstehen, all dem, was eigentlich im Internet passiert. Am Ende des Tages ist sehr viel, was in Zusammenhang mit Kryptowährungen passiert, making money on the Internet. Und da steht halt jeder Dienstleister, auch wenn eine geografische Verortung ist in Österreich oder sonst wo weltweit hat, einfach im direkten Wettbewerb zu im Prinzip weltweiten Dienstleistern oder Dienstleistungen, die im Internet angeboten werden. Und insofern ist da natürlich die Mikroregulierung eher salopp formuliert eine Stunde Null in dem Sinne, als dass das erste Mal auch weltweit für einen relativ großen Wirtschaftsraum, wie in dem Fall der Europäischen Union, so eine Regulierung geschaffen wird. Und insofern, ja, und ganz generell jetzt Österreich, auf Österreich bezogen, muss man schon sagen, N26 hat ihn quasi von Wien aus, aber in Deutschland gegründet. Jetzt ist es tatsächlich so, dass sowas wie ein Krypto-Hub in Wien entsteht. Und da kann man jetzt quasi auch als salopp formuliert also Österreicher unter Anführungszeichen oder auch als Wiener sich auch auf die Schultern klopfen und sagen, da ist auch extrem viel gute und nachhaltig gute Arbeit passiert, quasi die den ganzen Standort betreffen. Das betrifft insbesondere die öffentliche Seite, aber insbesondere auch die private Seite. Wir haben ein Unicorn, unglaublich. Mhm. Also es sind Schritt für Schritt permanent Meilensteine geschaffen worden in Österreich und da tragen wir jetzt die Früchte, dass jetzt Wien andere Standorte wie Paris, Berlin, Frankfurt oder auch Lissabon vermeintlich aussticht und jetzt Wien sozusagen der europäische Krypto-Hotspot ist. Und ja, das ist sicher auf alle Fälle extrem positiv.
Ja, ein großes Problemfeld bildet ja aktuell noch so die Nachvollziehbarkeit beziehungsweise auch saubere Dokumentation von Kryptotransaktionen. Florian, woran scheitert das konkret?
Oder gibt es viele Gründe? Das eine ist, es war lange unreguliert. Ja, das heißt, viele Anbieter haben sich auch gar nicht darum gekümmert, dass jetzt Transaktionshistorien lange aufbewahrt werden, dass die Datenstruktur passt, dass der Kunde auch an das kommt, was er mal gemacht hat in der Vergangenheit, was sehr, sehr wichtig ist für die Steuerermittlung. Ich muss ja eigentlich jede Transaktion seit meiner allerersten Investition von meinem Euro-Bankkonto auf eine Kryptobörse, muss ich ja tracken, um zu wissen, was habe ich denn an Steuern potenziell auch verwirklicht. Und da ist es einfach so, wir haben jetzt was sind es weltweit? Mehrere tausend Kryptodienstleister. Dann haben wir, wie Georg gesagt, das dezentrale Finanzspektrum. Und auch hier gibt es keinen Standard, wie wir es kennen jetzt mit Internet, TCP, IP, Video und so weiter, sondern jeder macht seine eigene Technologie. Wir sind immer noch in diesem Wettstreit, was ist denn so die beste Blockchain, was ist denn die beste Technologie für den jeweiligen Anwendungsfall. Und es ist aber trotzdem sehr leicht, dass ich all das nutze als Endkunde. Und dann komme ich sehr schnell an einen bunten Haufen an verschiedensten technischen Standards und die gehören einfach alle mal zusammengefügt in eine durchgängige, standardisierte Historie. Dann brauche ich natürlich auch noch die ganzen historischen Preispunkte. Ja, also was war das denn wert zu dem Zeitpunkt? Auch da sehr hohe Volatilität im Kryptomarkt und das sind so viele verschiedene Punkte, die muss ich mir jetzt mal zusammensuchen. Mhm. Und die Datenquellen sind halt ja unterschiedlich gut und vor allem, wenn es in die Vergangenheit geht und eben an Börsen und Anbieter aus unregulierten Märkten, bekommt man die teilweise gar nicht mehr. Und man hat ja auch schon gehört, es gibt dann große Börsen, die sind verschwunden von einem Tag auf den anderen, große Skandale. Und wenn man da aktiv war und jetzt sagt, man muss das irgendwie wieder beschaffen, ist das teilweise gar nicht möglich. Also diese Datenbeschaffung wird besser, ja, sicher jetzt auch mit MiCA, DAG 8, diesen Aufsichtspflichten, kümmert man sich auch darum, dass das einfach sauberer ist, aber in der Vergangenheit teilweise eine Katastrophe.
Du hast gerade DAG 8 angesprochen. Sollen ja jetzt Kryptodaten auch automatisch an die Steuerbehörden übermittelt werden? Was ist da das Ziel dahinter?
Ja, wir hatten ja bislang eigentlich in Richtung Enforcement im Bereich Steuern, ja, nicht wirklich eine Regulierung, wenn es um Krypto geht. Also es ging vorerst immer Antigeldwäsche, gegen Terrorismusfinanzierung und solche Sachen. Jetzt kommt eigentlich die erste wirklich globale, großflächige Richtlinie in Richtung Steuerenforcement. Und das ist eben das Crypto Asset Reporting Framework in der EU als DAG 8 umgesetzt, also der Austausch, Auskunftsrichtlinie zwischen den Behörden. Und da geht es im ersten Schritt einfach mal darum zu wissen, wer hat denn überhaupt Krypto? Weil das war bislang eigentlich nicht möglich für die Behörden. Ich habe zwar die Blockchain, die ist transparent einsehbar, aber sie ist pseudonym. Das heißt, ich weiß ja nicht, wer hinter welcher Wallet steckt. Aber auf den Börsen bin ich registriert, habe dieselben Pflichten, wie eigentlich Banken haben, ja, Ausweis, Dokumentation, alle persönlichen Daten. Aber die mussten die Daten ja nicht offenlegen. Datenschutzgesetz, ja, Geheimnis. Und jetzt kommt es mal in die Richtung, man sagt, okay, wir brauchen diese Daten. Ja. Bankgeheimnis kann es nicht sein. Es gibt zu viele Steuern, die eben hier hinterzogen werden. Und der erste Schritt, diese Aufklärung zu machen und zu wissen, wir hatten überhaupt Krypto, wird jetzt eben über DAG 8 gemacht. Das heißt, ab 1.1.26 müssen dann die Kryptobörsen auch die Daten sammeln und an die Finanzbehörden übermitteln.
Wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen? Wie funktioniert dieser Datenaustausch am Ende des Tages?
Also es ist so, jede Börse hat da irgendwo den Hauptsitz und es sind jetzt 70 Länder, die sich angeschlossen haben, diesem Datenaustausch. Und es wird so sein, dass die Börse dann alle Nutzerdaten und Transaktionsdaten an die Behörde am Hauptsitz melden muss. Sagen wir jetzt mal zum Beispiel in Wien, ja, sitzt man und hat aber Kunden auch in Deutschland und in Frankreich. Und dann müssen die Wiener, also die Behörden in Österreich, müssen diese Daten dann aufteilen auf all die anderen Behörden. Das heißt, ja, die Börsen melden an die Heimatbehörde verteilt die Daten an alle Behörden in den jeweiligen Ländern, je nachdem, wo der Nutzer halt dann auch sitzt.
Georg, was bedeutet das jetzt künftig für SteuerberaterInnen und Steuerberater?
Ja, also in erster Linie bedeutet das für Steuerberater und für Steuerberaterinnen natürlich eine erhöhte Sensibilität auf das Thema, weil im Prinzip, man muss es auch vielleicht ganz konkret sagen, wenn wir über Steuern und Krypto 2026 reden, müssen wir mal über die sekundäre Technologie, sondern von Blockchain und DLT auch sprechen. Und da ist natürlich immer schon so gewesen für die Steuerberater und Steuerberaterinnen, dass eigentlich mit all den Dingen, die zunächst einmal auf der Blockchain basieren, und das ist natürlich jetzt außerhalb von KAF und DAG 8, weil das ja die Plattformen betrifft, natürlich jetzt sowas wie ein Lückenschluss jetzt passiert, weil abstrakt gesprochen ist ja grundsätzlich so ist, dass natürlich die Ermittlung von Bemessungsgrundlagen mit Hilfe von On-Chain-Daten einerseits und andererseits ist natürlich auch mit den Daten von den Plattformen natürlich ein vollständiges Bild natürlich auch hergestellt werden kann. Was für die Steuerberater und für die Steuerberaterinnen jetzt unmittelbar besonders wichtig ist, ist natürlich insbesondere die Investoren, die Steuerpflichtigen besonders stark darauf zu sensibilisieren, dass jetzt hier natürlich im Prinzip das, was insbesondere in den 10er Jahren auch salopp formuliert auch bis zu einem gewissen Grad auch ja einfach dem grauen Markt auch geschuldet war, dass im Prinzip jetzt eigentlich um wirklich dieses, ich habe es gerade gesagt, so bezeichnet als der Money on the Internet, dass es auch wirklich wirtschaftlich auch relevant ist, ist das Erste. Wenn dieses Money on the Internet tatsächlich auch wirklich in den Verkehr gebracht wird, in Fiat gewechselt wird, dass damit auch erhebliche steuerliche Konsequenzen einhergehen. Und diese Sensibilität, die muss jetzt, also spätestens im Prinzip jetzt auch mit Maßnahmenpaket und das jetzt die nationalgesetzliche Umsetzung ist zu DAG 8 und KAF, auch wirklich jetzt auch bestehen. Und da die Einladung an alle Steuerberater und Steuerberaterinnen, dieses Thema besonders mit einer erhöhten Sensibilität jetzt wahrzunehmen. Ich vergleiche das immer mit den Steuer-CDs, die es gegeben hat, oder auch mit den Panama Papers oder auch dann damals auch mit dem Steuerabkommen Österreich-Schweiz, das es gegeben hat, um quasi im Prinzip Gelder, die in der Schweiz waren, dann sozusagen im Prinzip mit einem Deal mit dem Steuerabkommen dann sozusagen auch nochmal, ich sage jetzt nicht reinzuwaschen, aber quasi frei zu kaufen. Die Zeit ist jetzt einfach vorbei, dass man auf Plattformen, auf Wallets, overseas in den berühmten Jurisdiktionen beheimatet oder einfach nur auch teilweise im Web, und das muss nicht nur das Darknet sein, Vermögenswerte hält, verschiebt und versucht, Steuer zu optimieren mit einem Augenzwickern. Also das ist jetzt in der Form nicht mehr möglich.
Vielleicht darf ich da ganz ergänzen. Ja. Also es ist ja auch so, wir haben jetzt erstmalig eigentlich ein weltweites Phänomen, wo jeder sehr schnell aufspringen kann. Ja, ich lade meine App runter, ich bin in Krypto. Und da wird auch nicht unterschieden, ist diese Börse jetzt im Heimatland ansässig oder ist es im Ausland? Ich kann mich überall registrieren. Viele dürfen auch in den Ländern jetzt werben nach Kunden. Und wir haben jetzt in Österreich den Steuerabzug, um es wieder steuereinfach zu machen. Ja, mhm. Das war der Gedanke dahinter, weil wir sind es ja gewohnt. Ja, Mehrwertsteuer, Lohnsteuer, Kapitalertragssteuer wird alles automatisch abgeführt. Der normale Bürger, sage ich mal, der macht seinen Lohnsteuerausgleich, aber keine Einkommensteuererklärung. Jetzt bin ich aber, sobald ich in Krypto bin und eben auf einer ausländischen Börse handle oder im DeFi-Bereich handle, muss ich das selbst machen. Und das ist einfach den meisten nicht bewusst. Und sehr wahrscheinlich wird es so sein mit KAF. Die Behörden wissen mal, wer hat denn Krypto, und dann gehen vielleicht großwellig Briefe raus, wo man mal erinnert wird. Ja, übrigens, du bist selbst in der Verantwortung, eine Steuererklärung zu machen. Und sehr wahrscheinlich haben dann die Steuerberater erhöhten Andrang, ja, an Neukunden, mhm. die dann sagen, so Hilfe, was mache ich denn jetzt?
Ja,
und
verstehe.
Hoffentlich sind dann einfach auch die Kompetenzen dann entsprechend
mhm.
schon da.
Mhm. Es wäre auch meine nächste Frage gewesen, Georg, was heißt das jetzt eben für private Anleger?
Ja, im Prinzip heißt das, dass jetzt jedem privaten Anleger bewusst sein muss, dass salopp formuliert eine Waffengleichheit jetzt auch hergestellt ist. Also was sind die Waffen auf der Blockchain? Das sind am Ende des Tages Transaktionsdaten. Und man muss jetzt schon davon ausgehen, dass wenn man als Privatanleger, als Investor sozusagen diese Ownership nicht hat, sich selber um seine eigenen Portfolio in dieser Form zu kümmern, dass man auch sicherstellt, dass auch persönlich imstande ist, ein Reporting herzustellen. Also das betrifft die Plattformen, das betrifft aber auch die On-Chain-Daten, dass man davon ausgehen muss, dass die Finanzbehörden die Daten aber tatsächlich, zumindest auf alle Fälle diejenigen von den Behörden, auch vorliegen haben. Dann natürlich auch, und da gibt es ja auch schon genug Präzedenzfälle, insbesondere international und auch insbesondere in Deutschland, dass die Behörden auch diese Daten auch schon in der Vergangenheit aufgrund des Ad-Hoc-Informationsaustausches auch tatsächlich auch schon verwendet und auch eingesetzt haben. Und sozusagen das Bild der Waffengleichheit, dass tatsächlich sozusagen diese Waffengleichheit jetzt auch für die Investoren oder auch für die Steuerpflichtigen jetzt im Prinzip auch wirklich hergestellt ist, also nicht mehr salopp formuliert diese Überlegenheit, naja, es ist ja im Prinzip im Internet und insofern dann nicht eindeutig darstellbar. Dessen muss man sich auf alle Fälle bewusst sein.
Florian, du hast es vorhin schon angesprochen. Wir haben auf der einen Seite die Pseudonymität, auf der anderen Seite jetzt aber immer mehr diese Meldepflichten. Entsteht da nicht irgendein Spannungsfeld, gerade auch wenn es um sensible Daten geht?
Ja, natürlich. Also du hast ja immer diesen, ich sag mal, den Wettbewerb, ja, das Nachrüsten, es eben zu vertuschen und Privatsphäre, andererseits eben Investor Protection, Betrug, ja, das muss man halt irgendwie, muss man den Bogen spannen und muss halt eine Lösung finden. Das wird nie 100% sein. Dieses Spannungsfeld wird immer bestehen, aber es ist natürlich auch ganz wichtig, dass man nicht eine sehr einfache Lücke offen lässt, Steuern zu hinterziehen, weil das wäre ja wieder unfair für alle anderen, die es nicht machen. Also es ist schon durchaus berechtigt, was hier passiert. Es wird sicher nicht auf einen Schlag so gehen. Es ist ein bisschen wie Puzzle bauen. Ja. Ich habe jetzt so die Puzzleteile und schon langsam kommen alle zusammen und dann kann ich dieses Gesamtbild, wie der Georg richtig gesagt hat, vom Steuerpflichtigen mal darlegen. Aber natürlich auch auf der Seite der Steuerpflichtigen, der eigentlich sauber sein will. Mhm. Ich denke mal, die meisten wollen ja nicht Steuern hinterziehen, sondern das Bewusstsein fehlt und auch die technischen Möglichkeiten fehlen, das sauber zu machen. Die sind jetzt da. Jetzt muss man es nur noch erledigen.
Mhm.
Natürlich wirst du immer die Leute haben, die sagen, Datenschutz, Privatsphäre, ganz, ganz wichtig, stimme ich auch zu, muss sein. Aber wie gesagt, das geht halt auch auf Kosten dann, dass wenn alles anonym ist, dass ich sehr leicht betrogen werde. Passiert ja in Krypto leider sehr oft, ist sehr einfach, wenn das Geld weg ist, ist es weg. Du kannst nicht zu einer Bank laufen und irgendwie auch gerichtlich dagegen vorgehen. Das liegt dann wahrscheinlich irgendwo in einem Land. Man hat die Eigenverantwortung, ja, und die kommt halt mit der gewissen Verantwortung dann auch gesetzlich in dem Land, in dem man halt dann wohnhaft ist, auch mit denen herzugehen. Ja, den Spannungsbogen wird es immer geben, 100% wird es nie sein, aber ich denke, für die meisten ist es ganz gut, dass das jetzt so passiert.
Also diese Offenlegung von Daten, die bringt mich gleich zum nächsten Punkt, Georg. Die EU prüfte ja eine Machbarkeit eines zentralen Vermögensregisters, auch natürlich dann künftig in Bezug auf Betrug, auf Geldwäsche. Wie siehst du das? Hätte das nicht extrem weitreichende Folgen?
Natürlich, aber ich würde jetzt salopp darauf antworten, wir haben sie ja eigentlich de facto schon. Also was ja damit ja eigentlich geschaffen wird, ist ja de facto auf User-Ebene, also zumindest beim empfangenden Finanzamt, also des Steuerpflichtigen, im Prinzip ein Gesamtbild über alle Depots, Konten. Also wir kennen das ja auch schon aus der traditionellen Finanzwelt. Das ist soweit noch bekannt, aber auch im Prinzip auch jede Form der Änderung der Aktivität. Und verbunden, nämlich dieses Maßnahmenpaket mit anderen begleitenden und gesetzlichen Bestimmungen, wie zum Beispiel der Transfer Funds Regulation im Rahmen der Geldwäschebekämpfung, die ja im Prinzip ja Dienstleister verpflichtet, sozusagen eingehend und ausgehend, also im Prinzip den Transaktionen zu identifizieren, führt ja auch dazu, dass da auch weitere Daten auch im privaten Bereich, also im Bereich des Self-Hostings, im Bereich der Selbstverwaltung permanent gesammelt werden. Und dieses Gesamtbild führt eigentlich jetzt schon dazu, dass man zum Schluss kommen kann, Moment einmal, also eigentlich dieses Kryptovermögensregister, das passiert schon weltweit und das ist auch extrem effektiv. Also es nehmen, abgesehen von Staaten wie Russland und Nordkorea und vielleicht ein paar amerikanische kleinere Überseegebiete, nimmt jede Jurisdiktion weltweit auch daran teil. Und dieses Vermögensregister ist implizit, was es zumindest diese Asset-Klasse Krypto im Speziellen angeht, eigentlich schon da. Mhm. Alles andere wäre dann im Prinzip dann nur noch eine Formalisierung, vielleicht schon eine Status Quo, aber da spricht jetzt eher der Cypherpunk aus mir, weil in dem Sinne das eigentlich jetzt auch nicht indiziert ist. Wenn wir jetzt über Datenintegrität und Datenschutz und so weiter sprechen, also es gibt ganz konkrete nationalstaatliche Besteuerungsdatbestände und eigentlich keine Verpflichtung, sofern nicht eigentlich eine Schuldvermutung besteht, zugunsten oder in dem Fall eigentlich zu Ungunstigen der Bürger, dass eigentlich ein Vermögensregister bestehen muss. Es gibt viele gute Gründe, wie zum Beispiel beim Grundbuch, dass es ein öffentlich-rechtliches Register gibt. Darauf haben wir uns, glaube ich, über mehrere Jahre geeinigt und finden auch, dass es effizient und gut und richtig ist, ein Grundbuch zu haben. Und gerade wir Österreicher sind besonders stolz darauf. Fair enough. Aber in all den anderen Punkten, wo eben kein berechtigtes Interesse besteht, sondern das eigentlich im Prinzip eine implizite Schuldvermutung ist, das geht meiner Sicht nach zu weit. Und auch sozusagen im Moment dieser rechtspolitischen Diskussion, die auf der EU-Ebene passiert ist, da muss man auch sagen, dass gerade im Bereich Krypto durch eben die Zusammenführung von Transfer Funds Regulation, da im Speziellen, was die Travel Rule angeht, und andererseits natürlich DAG 8 und CAF, es natürlich de facto ja schon ein Kryptovermögensregister gibt. Also blickt dann im Prinzip nur noch den Finanzbehörden sozusagen dieses Kryptovermögensregister, was sie jährlich dann abgedatet bekommen, dann auch entsprechend auch zu nutzen. Mhm. Aber da sind wir dann wieder bei der Frage, ob eine Schuld- oder eine Unschuldvermutung vorliegt.
Ja, wir reden so viel über Daten, das sind dann oft der Schlüssel, damit man eben Kryptoaktivitäten künftig so transparent wie möglich machen kann. Was mich jetzt natürlich interessiert ist, haben dann tatsächlich die Behörden, das Finanzamt, die besten zentralisierten Daten, Florian?
Tatsächlich nicht, so wie es jetzt gerade ausgestaltet ist mit CAF, müssen nicht alle Daten übermittelt werden. Das heißt, es ist nicht eine lückenlose Transaktionshistorie von allen Sachen, die ich gemacht habe auf dieser Börse zu melden, sondern es ist ein aggregiertes Format. Und im Endeffekt sieht das so aus, wenn ich auch mit Bitcoin handle und dann auch vielleicht mit Ethereum und Solana, dann werden alle meine Käufe und alle meine Verkäufe in dem jeweiligen Jahr aufsummiert und es wird eine Zahl gemeldet. Das gibt jetzt eine Grundindikation, ja, wie hoch ist das Handelsvolumen, wie viel Geld ist da im Umlauf bei dieser Person, aber eigentlich überhaupt keine Aussagekraft über, sind hier steuerliche Realisierungen angefallen, die steuerpflichtig wären und nicht erklärt wurden. In dem Fall sind wir wieder nur halb dort, wo wir hinkommen. Sehr wahrscheinlich wird das dann auch gefolgt von Auskunftsersuchen an die Börsen, wo man dann sagt, okay, von diesen Top 10% hätte ich gern auch noch alle Transaktionsdaten, weil nur dann kann ich ja wirklich auch sagen, was wurde denn steuerpflichtig realisiert. Es gibt jetzt einzelne Staaten, die setzen das direkt so um. Man kann ja diese Richtlinie auch ein bisschen schleifen im eigenen Land. Zum Beispiel Finnland, die sagen gleich, na, mit diesen akkumulierten Daten kann ich eigentlich nichts anfangen. Hm. Bitte, bei uns ist es so, alle Daten, nämlich wirklich alle Transaktionsdaten, KYC-Daten und dann haben sie die beste Datenqualität. Mhm. Natürlich muss im Gegenzug auch dem Kunden immer diese Datenqualität zur Verfügung stellen, weil das wäre komplett unfair, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, meine Steuer selbst zu erklären, die Behörden aber Daten haben, auf die selbst gar nicht zugreifen kann. Und aus meiner Sicht muss das gleichzeitig passieren oder eigentlich müsste schon viel früher passieren, dass ich als Steuerpflichtiger eigentlich die Möglichkeit habe, sauber das zu erklären. Und da sind wir noch ein bisschen hinten dran. Die Börsen und Plattformen bringen neue Produkte raus, weil damit kann ich Umsatz machen und Geld generieren. Dass dann aber die Transaktionshistorie und das, was ich als Kunde bekomme für die Steuer, nachgezogen wird, passiert dann meistens gar nicht oder verspätet und somit habe ich dann oft einmal Lücken und kann gar nichts damit machen und die müssen geschlossen werden, bevor dann die Daten an die Finanzbehörden gemeldet werden, weil sonst gibt es ein Ungleichgewicht und dann haben wir aus meiner Sicht ein sehr großes Problem.
Und deswegen muss man auch sagen, das ist sicher ein Vermögensregister und kein Transaktionsregister in dem Sinne, aber das sozusagen auch, wenn wir zuerst von der Waffengleichheit gesprochen haben, Paragleiten hat ja auch Österreich, ja auch eine Verordnung, die Steuerreporting-Verordnung jetzt umgesetzt, dass auch natürlich die Plattformen verpflichtet sind, den Usern auch die Steuerdaten zur Verfügung zu stellen. Also das kann nicht sein, dass die Plattformen meldeverpflichtet sind, aber umgekehrt die User, und das ist ja auch ein Massenphänomen, womit wir ja alle zu kämpfen haben, dass bei sehr vielen Plattformen, auch was die Vergangenheit betrifft, Transaktionsdaten den Usern einfach nicht zur Verfügung gestellt werden. Und das ist natürlich schon ein extremes, also es ist im Prinzip ein Nightmare-Szenario, aber für alle Beteiligten. Und damit das nicht passiert oder begleitet nicht passieren kann, zulasten der Steuerpflichtigen, gibt es auch dafür begleitend in Österreich die Steuerreporting-Verordnung, die vorsieht, dass es eine jährliche Berichterstattung gibt zugunsten der Steuerpflichtigen.
Okay, ja, bei dieser Datenflut braucht es ja irgendwo dann die technische Unterstützung, Stichwort Tools dafür. Florian, was muss denn ein gutes Kryptosteuertool heute können und wo stößt das vielleicht noch an Grenzen?
Ja, also ich habe ja vor 8 Jahren haben wir damit gestartet, Kryptosteuersoftware zu entwickeln, genau aus der Problematik raus. Damals 2017, großer Hype, man hat sich auf vielen Börsen registriert, hat alles ausprobiert und dann kam die Keule mit, du musst ja deine Steuererklärung machen. Mhm. Und eigentlich sind es 2 Dinge, die ganz wichtig sind. Das eine ist eben der Datenimport. Also idealerweise natürlich zu so vielen verschiedensten Plattformen, Blockchains, die Datenschnittstelle zu haben und diese Daten auch gut auslesen zu können. Da ist natürlich dann das Problem, du hast Drittdaten, von denen du abhängig bist. Das heißt, auch als Kryptosteuersoftware kannst du teilweise gar nicht 100% Datenqualität liefern, wenn einfach diese Drittdatenanbieter die Daten nicht zur Verfügung stellen. Und das ist eines der kritischen Sachen aktuell noch, weil diese lückenlose Transaktionshistorie, das ist einfach die Grundvoraussetzung für eine 100% eindeutige Steuererklärung. Wird besser, wie gesagt. Und da kommen wir dann zum nächsten Punkt, was ich glaube, dass ein Tool können muss. Es muss dir auch ganz eindeutig zeigen, wenn Lücken vorhanden sind. Ja, denn, und das war in der Vergangenheit auch viel so, teilweise kommst du einfach auf Negativbeträge und solche Sachen und du bekommst deine Steuererklärung. Als Nutzer liest du dir nicht alles durch, gibst das ab. Ja. Die Finanzämter haben vielleicht gesagt, Krypto kenne ich aus, akzeptiere ich mal so. Das wird jetzt nicht mehr so sein, die sind jetzt alle aufgeklärt und wenn da natürlich dann Lücken vorhanden sind, die teilweise vorhanden sind und du wirst gar nicht hingewiesen und du gibst dann falsch ab, hast du ein Problem. Das heißt, also auf dieser Seite der Datenintegrität, sage ich mal, da muss einfach viel vorhanden sein, um auch festzustellen, dass wenn ich das abgebe, weiß ich, das ist vollständig. Und wenn nicht, dann sollte ich zumindest sehr darauf hingewiesen werden, dass es nicht so ist.
Und ich würde auch das Erlebnis der Grenzerfahrung auch anders definieren. Es ist nicht eine Grenzerfahrung, man kann mit einem Tool nicht arbeiten, sondern es ist eher so, man braucht ein Tool, um arbeiten zu können. Also ich würde das sogar ganz fundamental anders formulieren, insbesondere auch in der Kommunikation mit den Finanzbehörden und insbesondere mit den Steuerpflichtigen. Bei einem Transaktionsdatenanfall von mehr als 1000 Transaktionen im Jahr ist eigentlich eine Verarbeitung in Excel oder eine manuelle Verarbeitung eigentlich im Prinzip nicht mehr vertretbar und beziehungsweise nicht mehr möglich. Deswegen würde ich da auf alle Fälle dieses Grenzerfahrungserlebnis sicher anders definieren.
Ja, also auf jeden Fall. Also auch, wie gesagt, nicht nur die Transaktionsdaten, auch die Preisdaten zu den jeweiligen Assets, dann zum Stichtag. Das sind schon wirklich sehr, sehr, sehr viele Daten, die da auf uns zukommen. Die Qualität wird besser, das liegt bei den Tools und das liegt jetzt auch bei den Plattformen, dass die einfach bessere Daten anbieten. Aber trotzdem braucht es einfach auch diese Reconciliation, dass der Nutzer auch sieht, wenn was wo fehlt und dann kann er es potenziell manuell ergänzen, weil alles wird nie automatisiert gehen. Kann es auch sein, dass ich mit einem Freund aus bin, wir gehen was trinken, ich zahle ihn am nächsten Tag mit Bitcoin zurück, weil er hat mich eingeladen. Ja, das ist zwar auf der Blockchain dann ersichtlich, aber keiner weiß, was ist denn wirklich wirtschaftlich passiert in der echten Welt und das muss man einfach aufzeigen. Das ist die eine Seite und die andere ist dann die Steuerberechnung, also Steuerframework, wie wir das Ganze nennen, das hat quasi das Gesetz in Code zu gießen, nach den jeweiligen Bestimmungen, die aktuell vorliegen und natürlich dann auch für diese Sonderfälle, die vielleicht gesetzlich noch nicht eindeutig geklärt sind, eine Rechtsmeinung zu haben, wo man dann sagt, da gibt es Experten im Hintergrund, man arbeitet mit Steuerberatungskanzleien zusammen, die geben deine Meinung ab und die Software setzt das Ganze so um und das wird auch laufend angepasst, wenn zum Beispiel ein Fall jetzt vor Gericht geht, dann gibt es eine höchstgerichtliche Entscheidung, dann muss man das eben dementsprechend auch anpassen. Das sind so die 2 Faktoren, die braucht es einfach unbedingt. Und dann gibt es natürlich viele Sachen, die dem Nutzer das Leben leichter machen und das ein gutes Steuertool können sollte. Das ist halt auch aufzuzeigen, wo kann ich denn optimieren? Wie sieht es denn aus mit Haltefristen, Altvermögenstatus, Gewinne, Verluste, die gerade so noch in meinem Portfolio vorhanden sind, aber vielleicht noch nicht steuerrechtlich realisiert wurden. Wir haben in Österreich das schöne, also ich finde es schön, die schöne Richtlinie, Krypto zu Krypto ist nicht steuerpflichtig. Das heißt, wenn ich, solange ich in Krypto-Assets handle, kommt keine Steuer zu belasten, aber wenn ich dann später mal so Euro verkaufe, dann auf einen Schlag alles. Und da ist natürlich gar nicht so leicht zu sagen, ich habe jetzt Bitcoin gekauft, die habe ich getauscht gegen Solana, getauscht gegen einen Stablecoin, dann wieder zurück auf Ethereum und Bitcoin. Die Anschaffungskosten muss ich immer mitgeben und dann hat man ziemlich schnell den Überblick verloren, bin ich da jetzt im Positiven, bin ich im Negativen, wie sieht es mit Gebühren aus? Und sowas sollte dann eine Software auch aufzeigen können, sodass ich dann auf Basis der Daten eigentlich steuerrechtlich optimiert handeln kann.
Georg, du hast gerade gesagt, es braucht so ein Tool, einfach weil es ein riesiger, sonst manueller Aufwand wäre. Aus Sicht der Steuerberatung, wo nehmen solche Steuertools auch irgendwo Tätigkeiten ab? Wo kann es Tätigkeiten bewusst nicht ersetzen?
Ja, also wo der Einsatz dieser Tools unumgänglich ist, ist im Prinzip in der Massendatenverarbeitung und da reden wir dann eigentlich eher von einer klaren, vorbereitenden steuerlichen Tätigkeit, nämlich in der Ermittlung der steuerlichen Bemessungsgrundlagen. Also das geht einher mit im Prinzip 3 Dingen, also der Klassifikation der Assets, aufgrund des Assets hängt es ja auch ab, welche Besteuerungsfolgen ja mit dem Asset einhergehen. Das zweite ist, was passiert eben mit diesem Vermögenswert, also die Transaktionen, die Transaktionsbetrachtung. Und das dritte ist dann sozusagen dann die Verfahren zur Ermittlung dann der Bemessungsgrundlage. In Österreich haben wir den gleitenden Durchschnittspreis und dann die speziellen Bestimmungen für die einzelnen Transaktionen, die dann zur Anwendung kommen. Und das ist in der Form eigentlich im Prinzip für alle Beteiligten, also Stichwort auch im effizienten Vollzug, dann auch nicht anders oder besser darstellbar und vor allem auch, ich sage mal so, auch nicht richtiger darstellbar. Wo natürlich die Punkte natürlich dort sind, ist dort, wo die Software im Prinzip jetzt im Einzelfall natürlich keine Entscheidung treffen kann. Das betrifft insbesondere natürlich die Asset-Klassifikation. Das betrifft natürlich auch zum Beispiel die Annahmen, die der Gesetzgeber getroffen hat. Es gibt eine sehr gute Definition, Abgrenzung, Mining, Staking, Lending zum Beispiel und auch gegenüber Airdrops und Bounties. Aber wo jetzt die genauen tatsächlichen Grenzen dann wirklich liegen, das ist eine Frage der juristischen Annäherung auf Basis des Sachverhaltes und da natürlich dann die individuelle Beratung des Einzelnen im gesamtsteuerlichen Kontext. Das kann natürlich die Software auch nicht übernehmen. Das kann auch nur die Steuerberatung tun und das ist auch der Anspruch der Steuerberatung, da den Klienten jetzt nicht nur sozusagen vor dem Sukkus der Kryptowährungstransaktionen zu beraten, sondern im Gesamtbild. Und das betrifft nicht nur die eingehenden Parameter in die Steuerberechnung von jetzt Steuertools wie zum Beispiel Blockbit, sondern auch in dem gesamten, im gesamten Kontext. Und da steht insbesondere die Steuerberatung natürlich gewerbefuß, um dann natürlich den Investoren und den Steuerpflichtigen auch bestmöglich zu unterstützen. Und da wird auch die Steuerberatung auch nie von einer Software oder einer AI ersetzt werden können, weil das im Prinzip das Core-Asset der Steuerberatung ist, die steuerjuristische Beratung und die betriebswirtschaftliche Optimierung, was im Kern dieses Segments angeht. Also da absolut ist absolut zu trennen.
Mhm. Ja, und die Steuererklärung. Also erklären kann das Tool auch nicht. Ja, also das muss ich entweder persönlich machen oder mit dem Steuerberater. Genau. Wir haben viele Fälle, wo natürlich dann Leute jetzt draufkommen, da ist eine Steuer zu erklären. Mhm. Ich habe jetzt aber schon 5 Jahre lang, war ich aktiv im Kryptospace, ich muss jetzt 5 Jahre nachholen. Da bin ich natürlich schon säumig. Dann gibt es eine freiwillige Offenlegung, ja, strafbefreiende Selbstanzeige. Sowas sollte man natürlich dann mit einem Steuerberater machen. Also die Tools, die bereiten dir quasi eigentlich nur die Daten vor. Wir haben auch in vielen Ländern einen progressiven Steuersatz, der bei Krypto zur Anwendung kommt. Also in Deutschland zum Beispiel habe ich keine flat 27,5%, sondern da bin ich halt von 0 bis 45%. Das weiß die Software auch nicht. Also die hat ja keine personenbezogenen Daten. Die ermittelt eigentlich nur die Gewinne, die steuerpflichtig sind in den jeweiligen Kategorien, die Verluste, die man potenziell auch absetzen kann. Die Erklärung muss ich dann selbst machen und dann wirklich die Steuerlast ermittelt ja dann das Finanzamt.
Ja, abschließend würde ich euch beide noch gerne eine Frage stellen. Georg, vielleicht magst du beginnen. Wie würde denn ein ideales Datennetzwerk, vielleicht auch auf einer Plattform, ausschauen? Was muss sich noch ändern? Was ist heute schon möglich?
Ich beginne eigentlich mit einem Konzeptpapier aus 2018. Das haben wir sehr viel über die Ertragssteuern gesprochen. Das liegt natürlich auch darin, dass jetzt der Anlassfall auch die Ertragssteuern waren, aber das war im Bereich der Umsatzsteuer. Und zwar damals ganz andere geopolitische Situation, aber der Golfkooperationsrat wollte im Prinzip innerhalb der Golfkooperationsstaaten ein Mehrwertsteuersystem einführen, vergleichbar mit dem Mehrwertsteuersystem der Europäischen Union. Und um diesen sozusagen administrativen Aufwand darzustellen, wollte man ein DLT-basiertes VAT-Credit-System umsetzen. Und ich glaube, meine Vision in dem Kontext wäre es, also wir reden da überall von Daten, wir kennen in DeFi den Begriff Tax, also Transaction Tax, im salopp formuliert, im Zusammenhang mit Transaction Fees, wenn man so möchte. Ich glaube, was sinnvoll wäre ist, und das wäre, glaube ich, auch so ein Kern von der österreichischen Kryptosteuerreform in der CryptoCast, wenn wir von Steuer einfach sprechen, dass schon viele Dinge, die einfach inhärent in den Daten gegeben sind und auch vor allem, wenn die Vermögenswerte Daten sind, dass im Prinzip auch der Steuervollzug insbesondere was im Datenansatz einfach effizienter gestaltet werden kann. Also ich glaube, viel effizienter könnte es sein, mit Hilfe einfach der Datenverarbeitung auch dann den Steuervollzug und somit auch die Administration, also die Berechnung, Einhebung und Abfuhr darzustellen. Ich glaube, das wäre mein Vision Statement, wenn ich vielleicht eine Frage so interpretieren darf. Und das sind natürlich solche Tools wie Blockbit natürlich perfekt auch dafür geeignet, einmal zumindest einmal einen ersten Schritt vorzuzeigen, wie das eigentlich ausschauen könnte.
Ja, also wenn ich realistisch bleiben muss, aber mir was wünschen darf, müssen wir einfach anfangen bei den zentralisierten Plattformanbietern. Wir brauchen da einen Standard. Also ich sehe ein bisschen schon die Chance jetzt mit dem Crypto Asset Reporting Framework, 70 Länder, das umfasst wahrscheinlich so 95% aller registrierten Dienstleister. Da wird es ein Standard vorgegeben. Ja, das ist ein XML-Schema, leider halt nicht auf Transaktionsebene, sondern diese akkumulierten Werte. Das wäre aus meiner Sicht die Chance gewesen, dass man eben ein ein Format denen aufzwingt, ja, das aber nicht nur in Richtung Seiten der Behörden, sondern auch in Richtung Seiten der Konsumenten dementsprechend auszugeben, dann haben alle ein vollständiges Format, das alle Informationen enthält, die es braucht für die Steuererklärung. Da sind wir leider ganz, ganz, ganz weit weg, aber das wäre noch das Realistischste aus meiner Sicht. Also diese Transaktionsdaten einfach standardisiert zu bekommen von der zentralisierten Seite. Von der dezentralen Seite, glaube ich, wird es nie so sein. Das ist einfach ein technologischer Wettkampf. Die Technologie muss sich auch entwickeln können und sollte eigentlich nicht gebremst werden durch solche Standards. Die Blockchain ist ja zum Glück ein transparenter Datenset. Ja, und wenn ich es auslesen kann, habe ich zumindest alle Daten. Ja, das liegt eher in der Übersetzung und gar nicht an der Unvollständigkeit der Daten. Und das Zweite, was wir brauchen, wäre so ein eSIN-Register für Krypto-Tokens. Ja, da gibt es schon viele Approaches. Da gibt es auch die eTIN, die mal ein deutsches Projekt war, das gestartet wurde, leider irgendwann eingeschlafen ist, wo auch wirklich dann diese Diversifizierung ist. Ja, was ist eine eindeutige Identifikation? Weil aktuell haben wir natürlich BTC, ja, ist natürlich Bitcoin, aber es gibt auch viele andere Tokens mit BTC-Kürzel. Und da wäre so ein Register natürlich eine tolle Sache. Ich glaube, die Ambition lebt noch, dass man es natürlich durchsetzt. Mal schauen, 90% wären schon hilfreich. Also das sind so die Sachen, das würde ich mir wünschen jetzt als Software-Provider, weil die meisten Ressourcen fließen da rein, diese Fehler auszubügeln. Und man könnte viel effizienter sein, einfach wenn man da einen Standard vorgeben kann.
Schön, ja, ein wirklich spannender Einblick von der aktuellen Kryptobesteuerung über neue Meldepflichten bis hin zur Frage, wie Steuerberater Kryptounternehmen künftig mit deutlich mehr Transparenz umgehen müssen. Ich habe heute auf jeden Fall wieder sehr viel gelernt und danke euch beiden für die wertvollen Insights.
Sehr gern.
Danke sehr.
Und natürlich auch ein großes Dankeschön an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Hören Sie auch beim nächsten Mal gerne wieder rein, wenn wir ein letztes Mal in die Kryptowelt eintauchen und der Frage nachgehen, wie relevant Krypto bereits im Immobilienmarkt ist. Ich bin Laura Drechsler, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war Kompass on Air, der Business-Podcast der Kompass-Gruppe. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens und lassen Sie gerne eine Bewertung da. Alles zu den Inhalten dieses Formats sowie Informationen zur Kompass-Gruppe finden Sie auf www.kompass.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.